herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Benzin im Blut, dein Motorsport-Podcast für Rennfahrer und Motorsportbegeisterte. Heute erwartet dich ein ganz besonders inspirierendes Interview, denn wir haben gesprochen mit Reini Sampel. Reini kommt aus Österreich und ist Rallye-Rundstrecken- und Rallycross-Fahrer mit einem besonderen Handicap, denn seit einem Skiunfall in jungen Jahren sitzt er im Rollstuhl. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, seiner Leidenschaft für den Motorsport nachzugehen und deshalb ja für uns ein ganz, ganz bewegendes und vor allem inspirierendes Interview darüber, dass die Leidenschaft für den Motorsport keine Grenzen kennt, und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen. Also erstmal ein herzliches Willkommen an dich, lieber Reini. Wir freuen uns sehr, dass du heute im Podcast dabei bist. Und wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen. Du bist ja erst später zum Motorsport gekommen. Erzähl uns doch mal, ja, was du so in jungen Jahren gemacht hast.
Also servus nochmal von meiner Seite. Liebe Grüße aus Österreich. Bei uns gibt's noch Schnee, aber auch nicht so viel heuer. Ja, zu meiner Seite, in jungen Jahren in den Bergen aufgewachsen, logischerweise Ski gefahren. Dann mit Mitte, Anfang 20 einen Unfall gehabt, mir dabei das Kreuz gebrochen und mit Diagnose Querschnittlähmung. Dann aber zurück in den Sport, also wieder in den Skisport, dann halt Paralympics, also Paralympics Skisport, Monoskifahren nennt sich das. Und das habe ich dann mit 3 Olympiaden bis 2014 in Sochi als Beruf ausgeübt, aber war immer schon outdoor-affin, habe als kleiner Junge immer schon Walter Röhrl-Videos geschaut, Audi-Videos geschaut und habe dann beschlossen oder war immer klar, dass ich irgendwann nach meiner Skikarriere irgendwas mit Autos machen muss, weil das einfach meine Passion, meine Leidenschaft ist. Und der eigene Andi, der Rallye-Fahrer, war mal BWC-Weltmeister bei uns, ist ein guter Freund von mir, sage irgendwann in meinem Leben, ich würde gern einmal im Leben eine Rallye fahren. Das war einfach so mein Traum, mein Wunsch. Die haben mir dann geholfen, habe so Mitsubishi Evo 10 gekauft und so ein Gruppe N-Auto umgebaut für mich und bin dann eine Rallye gefahren und ja, leider unter Anführungszeichen war das der Anstoß für mehr. Aus einer Rallye wurden mehrere Rallyes, aus einem Rallye-Auto wurden mehrere Rallye-Autos und bin halt dann auch Staatsmeisterschaft in Österreich gefahren, bin 2016 auch in der M1-Klasse sogar Meister geworden mit ein bisschen Glück gegen die Evos, mit dem Audi TT und habe damals dann beim Testen in Greinbach, beim Rallye-Auto-Testen, den Max Bucher zufällig gesehen, weil wir zusammen auf dem Testtag waren. Der ist damals Weltmeisterschaft gefahren auf dem Supercar. Und wir sind, coole Geschichte, gemeinsam am Start gestanden. Ich mit dem Gruppe N Rallye-Auto und er mit dem 600 irgendwas PS Supercar. Wir sind gleichzeitig gestartet, weil es halt ein Testtag war. Und im ersten Moment sieht man bei meinem Onboard-Video, wo ich nochmal auf die Handbremse schaue, ob meine Handbremse steckt, weil das Supercar halt so weggefahren ist vom 300 PS Rallye-Auto. Und dann bin ich halt mit Max ins Reden gekommen. Und 2 Jahre später hat der Bucher Max dann die Titan-Serie gegründet und hat mich angerufen und sagt, hey, willst nicht mal Rallye-Cross probieren mit einem richtig schnellen Auto? Und ja, war für mich damals schon eine große Herausforderung, weil erstens noch nie so ein superschnelles Auto gefahren bin und auch mit dem ganzen Umbau und in Folge dann in der Meisterschaft bei Max mitgefahren. Ich als voller Laie, noch nie so schnelles Auto gefahren, 3 Testtage und mit Umbau auf Handbetrieb gegen die nüchtern betrachtet Superstars dieser Szene mit Hansens und wie sie heißen dieser Welt. Also war für mich einerseits eine Riesenerfahrung, eine große Ehre. Bin ein bisschen reingewachsen, jetzt geht schon ein bisschen besser, aber war halt das dann so der Einstieg in meine Rallye-Cross-Karriere und Anführungszeichen. Und seitdem relativ viel Rallye-Cross, wenn es halt sich ergibt mit Titans. Mal geht's wieder ein bisschen irgendwo in der Staatsmeisterschaft bei uns oder Show-Events oder mal ein Rallye-Cross-Auto auf den Berg fahren. Also einfach, ich kann das Rallye-Cross-Auto von Max, das Titans-Auto jederzeit nutzen, wenn ich will, für diverse Einsätze. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, im Vergleich zu, wo wir noch, Philipp, am Agieren waren, jetzt habe ich schon 3.000 oder 4.000 Kilometer mehr auf dem Auto.
Ja, geil. Ich weiß auch noch den ersten Test von euch, wo ihr in Fuglau wart, da waren wir auch da, da ist Janine so ein Proberennen gefahren.
Ja.
Und da bist du auch genau mit dem Titans gefahren.
Ja.
Das war schon eine geile Sache, die Dinger das erste Mal zu sehen, die Gitterrohrrahmen mit der Plastikkarosse, das geht schon echt ordentlich vorwärts. Das sieht schon geil aus.
Ja, genau. Ich glaube, das Grundkonzept von Max war ja geil. Er wollte eigentlich eine Klasse schaffen, die kostengünstiger ist als ein Supercar, aber ähnlich schnell. Und hat dann ein paar Faktoren weglassen, also hat das Auto leichter gemacht, hat keinen Restriktor eingebaut. Und somit sind die Autos, würde ich jetzt mal nüchtern betrachtet sagen, ja, ich sage auch so eine Runde, eine Sekunde langsamer als ein schnelles Supercar. Aber die Einsatzkosten sind halt deutlich, deutlich günstiger. Also das Grundkonzept von Max war schon cool. Leider ist die Titan-Serie dann ein bisschen eingeschlafen. Erstens durch Corona und ein paar andere Faktoren. Traurig ist halt jetzt von meiner Seite, dass halt 14 rennfertige Titan-Supercar-Autos in Wien in der Halle stehen. Und das Einzige, das bewegt wird, ist mehr oder weniger meines. Oder ab und zu halt ein paar Testautos irgendwie. Also schade, schade. Aber das Grundkonzept der Autos wäre eigentlich richtig geil gewesen.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall, ja.
Aber dann, also bevor wir nochmal auf deine Geschichte eingehen, sag du doch mal, Philipp, ihr kennt euch ja auch, ne? Du hast ja für Reini quasi schon mal geschraubt.
Genau, ich hab Reini kennengelernt, damals auf der Rallye, da bin ich noch für Zitrone gefahren, bei der Rallye Weiz. Da habe ich den Reini erste Mal gesehen, kurz ein bisschen gequatscht und nachher dann halt auf dem Testrennen, sagte ich ja eben, in Österreich wiedergesehen. Und daraufhin sind wir dann sogar nach Wien gefahren und haben geholfen, die Titans aufzubauen. Ich und dein Vater, also Dietmar Brandt, da hatten wir uns dann wieder gesehen. Und dann wieder drauf beim, ich glaube, zweiten oder dritten Rennen für die Titans in England. Da habe ich dann auch direkt für Reini geschraubt im Service. Ja, das war auch eine echt coole Erfahrung, hat ziemlich Bock gemacht, ja. War eine geile Stimmung. Ja. Reini ist immer lustig.
Nein, war wie gesagt, eine coole Kilo-Stimmung. Wir haben alle das gleiche Ziel, Spaß zu haben im Motorsport. Genau. Ich glaube, Weltmeister werden wir alle nicht mehr werden und Werksvertrag kriegen wir auch alle nicht mehr. Aber unser Ziel, glaube ich, soll halt sein, Spaß zu haben. Und ja, gegen deinem Vater bin ich auch Rennen gefahren und habe ihn auch verliert. Also das war ein Rennen. Aber hat aber Glück gehabt, er hat einen technischen Ausfall gehabt. Aber nee, war richtig eine coole Zeit und ja, war halt eine, ja, für mich eine Riesenerfahrung, halt ins kalte Wasser gesprungen. Eigentlich vom Niveau her hätte ich dort nicht mitfahren sollen, unter Anführungszeichen, weil halt da fast nur Superstars gefahren sind. Aber hat mich super weitergebracht, bin mal ab und zu ins Halbfinale gekommen. Also von dem her war es eine riesen Lernkurve und mittlerweile, glaube ich, funktioniert es ganz gut. Und das Auto jetzt bin ich deutlich schneller, weil einfach ja die Erfahrung gefehlt hat. Auch das Ganze im Rallycross, wisst ihr selber, ist nicht nur schnell Autofahren. In der Rallye fahren wir von A nach B alleine. Und im Rallycross sind halt viele Faktoren, den Mitbewerber entweder nicht abdrängen, schon abdrängen. Also ist viel Rennübersicht dabei, das ja eigentlich jetzt in der Rallye so nicht gibt. Und ja, aber ich glaube trotzdem, dass mich zum Beispiel Rallycross zu einem ganzheitlichen Autofahrer macht, weil ich ja jetzt Rundstrecke fahre, Rallye und Rallycross. Also alles bringt mich weiter. Also von dem her glaube ich, die ganze Rennübersicht bringt mich dann jetzt auf der Rundstrecke zum Beispiel weiter, weil es einfach ein bisschen mehr Rennübersicht kriegst. Kann aber auch ein Nachteil sein. Ich bin mal vor 2 Jahren Porsche GT4 Europe gefahren, Challenge, und bin halt vom Rallycross gekommen aus Fuglau und habe gleich in der ersten Runde mit dem Porsche mal hinten einen Mann getaucht in der ersten Kurve. Ich bin hinten drauf gefahren. Ja. Da musste ich gleich zur Rennleitung und sage, hey Freund, mit Kontakt wird hier nicht gefahren und schon gar nicht hinten aufs Eck drauf fahren. Sag, ja, aber halt Rallycross ist halt Rallycross. Ja, glaube ich trotzdem. Und Rallycross ist halt doch geil zu fahren, weil du erstens gegeneinander fährst und eine kleine Runde fährst, also, und die Autos halt super schnell sind. Also jetzt ein Supercar oder wie die Titan sind, es gibt halt dann nicht mehr allzu viel in der Nahrungskette, was schneller fahren kann in der Runde. Also von dem her ist es schon eine geile Erfahrung, wenn die Autos in, keine Ahnung, 2, 2,5 Sekunden auf 100 fahren. Also von dem her ist es vom Spaßfaktor meiner Meinung nach fast das Geilste, was du machen kannst mit dem superschnellen Rallycross fahren.
Das stimmt, ja. Für mich auch. Das erste Rallycross-Rennen war total ungewohnt. Bei der Rallye fährst du alleine. Auf einmal hast du links um dich herum halt ganz viele Autos. Und so, was ist jetzt los? Das war schon echt.
Ja, und manche schubsen auch noch.
Ja, deswegen, ganz genau. Ja. Das erste Mal richtig komisch auf jeden Fall, ja. Was aber schön ist für die Zuschauer oder für die Familie, die auch da mitkommt, die sehen halt alles. Ne? Bei der Rallye fährst du fährst der Zuschauer hin, siehst halt nur, bumm, vorbei ist er. Beim Rallycross siehst du halt den ganzen Tag, die ganze Strecke halt. Ne? Das ist natürlich mega.
Nein, finde ich eigentlich nüchtern betrachtet, zum Vermarkten wäre es ja auch super cool. Du hast eine Arena, mehr oder weniger, wo die Gladiatoren unten kämpfen in verschiedenen Klassen. Du kannst oben sitzen mit der Familie, mit den Kindern, kannst dir das Rennen anschauen, siehst alles, weil immer was los ist. Kannst ins Fahrerlager, ist zumindest bei uns in Österreich in der Staatsmeisterschaft noch relativ nahbar, kannst zu jedem hingehen, kannst ratschen und so weiter. Wie du sagst, Rallye ist viel schwieriger, weil auch für Sponsoren, wenn du jetzt meine Sponsoren mitnehme zur Rallye, das sind sie entweder im Service bei mir, aber selbst speziell bei den Frauen geht schon los. Die müssen dann irgendwo 500 Meter in den Wald reinlaufen und dann sehen sie mich genau 7 Sekunden vorbeifahren dann müssen Sie zurück, dass Sie zur nächsten Sonderprüfung kommen. Da sehen Sie mich wieder 7 Sekunden und laufen 3 Kilometer am Tag. Also zum Vermarkten für Sponsoren und Zuseher 100% Rallycross viel, viel einfacher und cooler, weil den Leuten halt ganzen Tag was geboten ist.
Ja, das sehe ich auch so, ja.
Aber ich würde jetzt gerne nochmal aufgreifen, weil das, glaube ich, jetzt noch gar nicht so für viele so klar geworden ist. Du hast ja durch deinen Unfall, sitzt ja jetzt im Rollstuhl und das ist ja was total Besonderes. Ich fand es eben so krass, dass du gesagt hast, du bist dann damit so Superstars gefahren. Ich finde, dass du eigentlich in der Hinsicht auch wie so ein Superstar bist, weil das ist total faszinierend und auch inspirierend, dass man trotz so eine Einschränkung ja auch irgendwo den Mut hat, so einen Sport zu betreiben und dass es da mittlerweile auch die Möglichkeit irgendwie gibt, das zu machen. Und deswegen, wie sieht denn jetzt zum Beispiel ein Rallycross-Auto oder ein Rennauto, in dem du sitzt, aus? Also wie ist das umgebaut, dass du damit überhaupt fahren kannst?
Genau. Ja, prinzipiell, ich kann ja die Beine nicht bewegen, ist alles, was ich nutzen muss, im Auto auf Handbetrieb umgestellt. Also ich habe zum Beispiel jetzt in den Rallye-Autos oder in den Rennautos das Gas am Lenkrad. Warte mal.
Genau, für alle, die jetzt zuhören, Reini hat sich gerade vom Laptop verabschiedet. Er will wahrscheinlich jetzt kurz mal was zeigen. Vielleicht kriege ich das hin, die Aufnahme auch als Video zur Verfügung zu stellen. Das wäre natürlich mega. Ansonsten.
Weil ich ein Motorsportaffiner bin, habe ich alles daheim rumliegen.
Also ui, schauen, geil.
Also das ist jetzt vom Rundstreckenauto. Wenn ihr seht, hier oben kann ich mal drehen. Da habe ich einfach einen Potentiometer mit einem kleinen Hebel, wo ich draufdrücken kann. Und das ist dann einfach mein Gas. Also halte ich hier fest und kann hier Gas geben. Vom Rallye und beim Rallye-Großauto geht es logischerweise rundherum, weil du ja auf der Rundstrecke greifst nicht rum, da hältst du das Lenkrad immer fest. Und beim Rallye-Großauto musst du ja umgreifen. Von dem her ist Gas am Lenkrad. Zum Bremsen habe ich einen Hebel auf der rechten Seite. Da ist in meinem Fall nur eine mechanische Stange, wo ich das Bremspedal bediene. Also ich drücke mit einer Verlängerung das Bremspedal und schalten ich am Lenkrad. Und die Kupplung braucht man ja auch nur zum Losfahren. Da habe ich mittlerweile eigentlich nur mehr eine kleine Eisenstange an der linken Seite, die ich mit der linken Hand drücke, weil ich es nur zum Losfahren brauche. Früher hatte ich mal so ein hydraulisches Kupplungssystem.
Das kenne ich noch
nicht genau. Genau, es war irgendwie zu langsam die ganze Zeit. Und jetzt haben wir es umgebaut, wo wir es nur mechanisch haben, weil du ja die Kupplung nur zum Wegfahren brauchst. Und dann funktioniert es eigentlich. Und es ist erstaunlich, ich werde oft gefragt, wie viel Nachteil ich habe, jetzt rein von der Technik her. Ich würde sagen, es sind maximal 5%. Also ich glaube, dass ich als Fußgänger nicht schneller fahren würde, also ein bisschen vielleicht. In Grenzsituationen ist spannend, wo du halt dann ganz viel umgreifen musst und viel rudern musst und bremsen musst und Handbremse brauchst. Aber es funktioniert erstaunlich gut und sieht man ja auch jetzt, wo ich das Auto jetzt länger bewegt habe. Ich kann ja mit den Fußgängern und Anführungszeichen eigentlich relativ gut mitfahren. Natürlich jetzt nicht mit dem Weltmeister, mit Hansen, aber jetzt Staatsmeisterschaft ist es durchaus möglich, dass ich einen Lauf gewinnen kann, also jetzt mit dem Auto. Also sieht man auch, was möglich ist und wie schnell sich der Mensch an gewisse Dinge gewöhnt. Aber ja, ich gebe euch recht, für mich ist es normal, für mich ist es mein Leben. Aber wenn ich jetzt auf irgendwelche Rennstrecken auftauche als Rollstuhlfahrer und dann auch noch relativ zügig ein schnelles Auto bewege, glaube ich, ich nenne es immer Inklusion von der anderen Seite. Also ich hole die Leute durch mein Tun, das für mich normal ist, ein bisschen ab. Und in der jetzigen Zeit merkt man es immer mehr. Wir haben ja auf der Welt genug andere Probleme, wenn wir jetzt die letzten paar Jahre zurückdenken. Und glaube ich, kann ich einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen, dass die Leute vielleicht ein Ticken weniger jammern, weil sie sehen, ich habe vermeintlich mehr Probleme als alle anderen auf der Rennstrecke und es funktioniert trotzdem und ich bin super happy, dass ich das machen kann. Also von dem Seite, ich sage immer Inklusion von der anderen Seite.
Also ich finde es mega. Es gibt ja auch kaum Menschen, also ich kenne eigentlich nur dich, beziehungsweise ich weiß,
dass
ich kenne auch einen schwedischen Fahrer, der auch im Rollstuhl sitzt und Rallycross fährt oder auf jeden Fall mal gefahren ist. Ich weiß nicht, ob er das aktuell noch macht, aber ich finde das wirklich ein tolles Vorbild auch für alle, die da vielleicht so eine Einschränkung haben und auch so ein Statement dann zu setzen und zu sagen, hey, ich lasse mich davon nicht unterkriegen und ich will so meine Leidenschaft auch leben. Und
auf jeden Fall.
Was mir jetzt gerade bei den Erzählungen noch aufgefallen ist, hast ja gesagt, du bremst quasi dann mit der
Hand, Hebel. Links vom Ganghebel, wo der Ganghebel eigentlich wäre, ist links und Hebel, den ich nach vorne drücke, wo eine Stange aufs Bremspedal geht, die direkt drauf ist und die drücke ich einfach. Mehr oder weniger habe ich dann nur eine Eisenstange, die ich nach vorne drücke, aufs Pedal. Ich bewege das Pedal mit meiner Hand.
Und wo und der Schalthebel, der ist dann daneben.
Also ich habe meine Autos sind alle mit Battle Shift. Also ich schalte immer am Lenkrad.
Okay, also du gibst am Lenkrad Gas und schaltest
genau. am Lenkrad. Schalte am Lenkrad auf, genau.
Na, da wird okay, der Gang damit mit Luftdruck wird der Gang dann reingeschoben.
Ja, genau, das sitzt, genau. Technisch, da sitzt eigentlich so ein kleiner Kompressor mit Luft und am Getriebe selber ist ja sequenziell das gleiche, was ihr mit der Hand macht, mit dem Stick.
Genau.
Da ist ein kleiner Schaltzylinder mit Luft, der fährt entweder aus oder ein und drückt den Hebel nach vorne oder zurück. Also wenn ich den Wippe betätige, ist der kleine Schaltzylinder, der einfach direkt am Getriebe sitzt und das, was ihr mit dem Stick macht, macht bei mir wie im Battleshift in den modernen Rallye-Autos oder, ja. Also jetzt im Rallye-Cross ist nicht überall erlaubt, aber da habe ich eben bei Titans eine Ausnahmegenehmigung, weil ein Auto so schwerer ist um 40, 50 Kilo durch meine Umbauten, haben es mir als Einziger erlaubt, dass ich Battleshift fahren kann. Die FIA ist ein bisschen schwierig gewesen manches Mal, aber wir haben eine Lösung gefunden, auch auf der Rundstrecke, weil es gibt ja auch Leute, die glauben, wenn du schneller bist als die, dass nicht das fahrerische Können schuld ist, sondern der Umbau schuld ist, hat die FIA jetzt eine geile Lösung gefunden, um das zu beheben. Die FIA sagt, der Umbau ist freigegeben, also rein theoretisch könnte auch jetzt einer von euch mit Battleshift fahren, aber dann musst du meinen kompletten Umbau nutzen. Also du könntest rein theoretisch mein Auto fahren, aber dann kämen die Pedale raus. Also du müsstest dann, wenn du Battleshift fährst, musst du, also mein Umbau ist für alle freigegeben, aber dann müsstest du auch ohne Füße fahren. Und dann haben sie eigentlich aufgehoben, also es bleibt die Möglichkeit. Es gab ja auch Leute, die sagen, ja, Schalten am Lenkrad ist ein Vorteil, was ich auch definitiv ein bisschen ließ. Aber in meinem Fall, wenn es weggreifen muss und, habe ich ja genug Nachteile. Und da hat die FIA darauf reagiert und gesagt, wir geben den Umbau frei, dann könnte jeder Fußgänger fahren, aber dann muss er auch, so wie ich, mit dem Hebel auf der Bremse fahren, dann muss er auch ohne Füße fahren. Und geht den Fußgänger nicht, weil der ist dann viel, viel langsamer, weil er das ja nicht auf die Reihe kriegt. Also, aber von dem her hat es die FIA fair gemacht, dass nicht irgendwer sagt, ja, ich habe viele Vorteile, sagt er, du kannst sein System nutzen, wenn du glaubst, du bist damit schneller, aber dann wie er. Also dann kommen die Pedale raus, dann fährt er genau gleich wie ich und das wird keiner machen, weil sowieso wieder langsamer ist. Aber das ist eine coole Lösung gewesen, weil es ist wie immer in meinem Sport. Am Anfang sind alle cool und happy, dass du hier bist und klatschen da auf die Schultern, dass cool ist. Und wenn du schneller bist wie sie, kriegen sie einen Anfang.
Ja. Also, der Arsch, der ist faul.
Dann ist immer schuld und nüchtern betrachtet. Ja. Klar, die mich jetzt besser kennen, wissen, dass ich ein cooles Leben führe. Aber ich hatte ein geiles Beispiel. Bei einer Rallye mal, da habe ich die Rallye gewonnen. Und bei der Siegerehrung stand dann so ein 5-jähriger Junge vom Drittplatzierten. Und da hört man, wie er auf die Bühne gehen, sagt er zu Mama, schau mal, der Behinderte hat einen Papa geschlagen. Also von dem her ist es schon ein bisschen im Motorsport immer ein bisschen schwierig, weil viel Adrenalin und viel Testosteron dabei. Aber Leute, die mich und kennen, genau. das weiß, wissen, was ich mache, wissen, dass es damit nichts zu tun hat. Aber klar, es ist am Anfang immer schwierig für jemanden, wenn du von einem Rollstuhlfahrer besiegt wirst, dass das eigentlich einen anderen Hintergrund ist, weil er vielleicht ein dickes, schlechtes Auto gefahren ist an den Tag, als wie ich, wollen nicht sehen. Aber das wird, wenn du öfter Rennen fährst oder jetzt in der Serie fährst, dann ist es beim 4., 5. normal, bist einer von denen, interessiert es keinen mehr. Also von dem her ist es schon ganz spannend, wie Leute darüber nachdenken. Aber man hat man auch schon, dass sich Leute beschwert haben, weil ich am Lenkrad schalten darf. Oder hat die FIA drauf reagiert damals, haben eine Lösung gefunden, die eben sagen, meinen Umbau könnte jeder fahren, auch nicht Behinderte, aber dann halt auch wie ich ohne Füße. Und somit ist es eigentlich der Fairness halber und seitdem gibt es auch keine Probleme mehr.
Und wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst an das erste Mal, wo du dann in so einem Auto gesessen hast, wie lange hast du da so gebraucht, dass das für dich wirklich so fahrbar war oder wo du so gemerkt hast, okay, jetzt komme ich damit langsam zurecht? Also war das sehr komisch am Anfang oder?
Ja, schon, weil halt das alles, was ich davor gefahren bin, jetzt Rallye oder so, du weißt selber, Gruppe N-Auto hat 320 PS, 1450 Kilo und zum Maxims oder zu dem Titan Supercar hin. Das war schon eine andere Welt. Also die ersten paar Runden beim Losfahren habe ich schon mal tief durchatmen müssen, die Gänge durchsortieren. Merkst du, das kann ja nicht sein, dass das bis im 5. Gang immer nur bum, bum, bum macht und dann die Gänge wieder runter. Es hat schon eine Zeit lang gedauert. Ich durfte ja an Fuglau damals testen. Erstens so mit dem ganzen Umbausystem, das ja für mich damals auch komplett neu war, auch mit dem Start. Und einfach das schnelle Auto zu verstehen. Also wie viel schneller das Auto jetzt ist als jetzt ein Gruppe N Rallye-Auto zum Beispiel. Das war schon eigentlich nüchtern betrachtet absurd und ich sage es immer noch, es gibt wahrscheinlich nichts, was mehr Fahrmaschine ist als so ein Supercar im Rallye-Cross, weil es einfach wenig Regeln hat. Die Rallye-Autos in der WRC sind zwar nicht viel langsamer, aber haben fast 200 PS, also so ein WRC hat 400 PS heute plus minus und die Supercars haben alle über 600, also bei weniger Gewicht. Also nüchtern betrachtet ist das schon meiner Meinung nach das Geilste und Schnellste, was du auf vier Rädern im instabilen Zustand bewegen kannst. Also von dem her gibt's da nicht mehr viel drüber. Aber ja, war für mich die ersten paar Tage komplett absurd. Am Abend bin ich dann irgendwie beim Essen gesessen und denke, das ist alles nicht wahr, weil, wie gesagt, wenn du am Start losfährst und du kannst gar nicht so schnell schauen, leuchtet alles rot und sollst den nächsten Gang einlegen, denkst, da gehen die Räder durch, dann nimmst du den nächsten und es leuchtet wieder rot, dann nimmst du wieder den nächsten und es ist schon wieder rot. Also eigentlich musst du nicht nachdenken, du musst nur klack, 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 klack machen. Das hast du in keinem anderen Auto, auch nicht auf der Rundstrecke, dass du einfach nur, sobald du den Ganghebel loslässt, kannst du den nächsten einlegen, weil der kurz übersetzt ist. Also du kannst nicht wie ein normales Auto raufdrehen, schalten, raufdrehen, schalten. In so einem Supercar brauchst du nur schalten, tak, 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 bis in die fünfte. Dann leuchtet es wieder rot und dann kommt eh die nächste Kurve. Also vom Fahrverhalten ist es komplett absurd, was die Autos können. Also das war für mich schon auch eine Lernphase, mit so viel Leistung umzugehen. Oder auch unsere Autos, ist man halt gewohnt, wenn es irgendwann mal bei 80, 90 km/h hört, das Driften auf im Rallye-Auto, weil dir die Kraft fehlt zum Rausziehen. Mhm. Zum Supercar nimmst einfach den nächsten Gang, lenkst ein bisschen nach und es geht weiter quer. Also von der Fahrdynamik ist es nach wie vor für mich immer ein Riesenerlebnis, so ein Auto zu bewegen. Also da ist schon das Ende der Nahrungskette meiner Meinung nach bei Allradfahrzeugen.
Ja, und ich stelle mir das halt auch krass vor, dann das erstmal alles auf die Reihe zu kriegen, ne? Also alles mit den Händen zu machen. Ne? Also Gas geben, schalten, bremsen, alles mit den Händen. Das muss man ja auch erstmal lernen, dass man das mit den Händen so umsetzen kann.
Definitiv. War für mich eine Lernphase, weil es halt alles viel schneller abläuft als wie davor im Rallye-Auto, weil das ja nicht so schnell war. Und die Abläufe sind viel schneller. Hochschalten, runterschalten, bremsen, einlenken, querfahren. Also von dem die Abläufe. Aber wie in meinem Leben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und mittlerweile habe ich halt richtig viele Kilometer auf dem Titans-Auto. Und ich behaupte mal, ich kann es jetzt wirklich im Grenzbereich super bewegen. Auch am Rutscher mit 100 km/h und so weiter. Aber ja, habe durchaus eine Zeit gebraucht, mit so viel Leistung und mit diesem Allradsystem umzugehen. Also das ist nicht von heute auf morgen. Und ich mache ja öfter so Testtage für meistens Rundstreckenkunden mit viel Geld bei uns, bei Max oben, die halt alle so Lambos und das ganze Rundstreckenzeug fahren, das auch 600 PS hat. Und die glauben halt, wenn sie in so ein Supercar und unsere Titans-Auto einsteigen, ja, das wird schon nicht viel anders sein. Dann kannst du mal nach 10 Minuten, nach den ersten 5 Runden die Augen schauen. Die kommen alle raus mit so großen Augen, mit so einem Titan an der Hand. Die können sich das alle gar nicht vorstellen, wie schnell so ein Auto ist. Weil auf der Rundstrecke mit so einem 600 PS Lambo geht's mal 600 Meter geradeaus und da kommt eine Kurve zum Anbremsen. Aber bei uns im Rallycross ist halt wirklich, das können sich, ich sage immer, man muss es erlebt haben, entweder mitgefahren oder halt dann selber gefahren, damit man verstehen kann, was so ein richtig schnelles Rallye-Großauto kann. Also das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, was die Autos können.
Ja, das glaube ich. Das ist auch immer noch ein großer Traum von mir, endlich mal so ein Auto mal zu fahren, also ein richtiges Supercar. Da hätte ich mal ziemlich Bock drauf, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, wir machen öfter Testtage bei Max oben, also das können wir sicher mal einfädeln. Wir brauchen eh ab und zu Bewegungsfahrten, weil die Autos so viel stehen, aber...
Würde ich mich gerne für opfern, sehr, sehr gerne.
Ich glaube, das kann ich mit Max bestimmt einfädeln, wenn wir wirklich ab und zu was testen, aber es ist halt wirklich, und ich behaupte mal, ich habe Gott sei Dank das Glück, auch in meinem Beruf oder in meinem Privatleben schnelle Autos zu fahren, aber ich sage es nach wie vor, so ein Huracan mit 630 PS fühlt sich für mich persönlich an wie ein Einkaufswagen dagegen zum Rallye-Cross. Das muss man, ist wirklich so, das muss man, wenn mich wer fragt, und ich habe das Glück, dass ich Autos fahren darf, und so, das ist wirklich, das muss man erlebt haben, so ein schnelles Rallye-Cross-Auto, weil es einfach jenseits unserer oder der normalsterblichen Vorstellung, auch der von den Hobbysportlern, die so Rundstrecke fahren, weil, wie gesagt, wir liegen bei unter 2 Sekunden auf 100, wenn die Verhältnisse passen, aber auch die ganze Fahrdynamik, dass du einfach mit Gas viel steuern kannst, dass das Allradsystem und allein der Start mit der Launch Control und so weiter. Also, das ist wirklich so, ich sag immer, das ist vom Spaßfaktor gibt es nichts Geileres zum Fahren als ein Supercar. Das muss man ganz klar festhalten.
Ja.
Ja, geil. Cool.
Und, wo du dann damals zum Motorsport gekommen bist, wo stehst du denn aktuell? Also, was machst du aktuell? Du bist ja dann auch, Audi Markenbotschafter geworden und, wieso sieht so dein Leben jetzt aktuell aus, auch im Motorsport?
Ja, das war ich Gott sei Dank schon davor. Markenbotschafter bin ich schon 2007, hauptsächlich auf Fokus auf Umbauten, weil man bei Audi zum Beispiel auch umgebaute Autos ab Werk bestellen kann. Also der Rollstuhlfahrer kann das bestellen, ist im Konfigurator wie Ledersitze, ja, nein, Handgas, ja, nein. Und das ist so ein bisschen mein Job bei Audi, Messen machen, Händlerschulungen. Das ist so mein Hauptjob, unter Anführungszeichen, im Sommer. Im Winter leite ich ja das Winterfahrtrainingscenter auf Schnee und Eis, also die einzigen 2 Monate, wo ich richtig arbeiten muss. Sonst ist halt wirklich so, dass ich meine Passion mehr oder weniger zum Beruf gemacht habe. Ich bin relativ viel auf Rennstrecken, mache Rundstrecken-Coachings, entweder bei Max im Vogelau mit den Rallye-Großautos oder halt jetzt für viele so Porsche Cup-Fahrer, wenn man die Marke so nennen darf, die halt auf der Rundstrecke rumkrebsen. Warum? Relativ viele beduchte Unternehmer kaufen sich logischerweise in Rundstrecken GT3 Cup-Auto. Ja, warum? Weil es einfach zum Fahren ist. Auf der Rundstrecke ist Risiko überschaubar, kann man mit rallygroßen Rallye nicht vergleichen. Deswegen gibt es von denen relativ viele. Und die sind der Kunde bei mir im Winter. Und deswegen mache ich im Sommer halt relativ viele so Rundstrecken-Coachings. Aber bin Gott sei Dank in der glücklichen Lage, wirklich jedes zweite Wochenende selber irgendwo ein Rennen zu fahren. Fahr seit Corona, war ein bisschen bedingt, dass halt Rallycross und Rallye in Österreich in der Corona-Zeit komplett alles gecancelt war. Und die Rundstrecken waren offen. Und da bin ich ein bisschen in die Rundstrecke reingekippt und fahre mittlerweile so Touring Kaupen, nennt sich das, in Mitteleuropa. Wenn es sich ausgeht mit so einem KTM GTX, also ist die schnellere Version von dem Crossbow mit dem Dach drauf.
Ja.
Geschwindigkeitslevel sind wir eigentlich super schnelles Auto, ist so 2 Sekunden hinter der DTM ungefähr pro Runde, also schon richtig, richtig schnell. Und da fahre ich halt heuer, bin gerade am Planen. Der Plan wäre jetzt 5 Wochenenden Rundstreckenrennen zu fahren, 3 Wochenenden Rallycross zu fahren und 4 Wochenenden Rallye zu fahren. Wobei Hauptteil von euch, wir fahren heuer wieder, ich habe so einen alten Audi S1 aufgebaut mit moderner Technik, der jetzt endlich fast fertig ist.
Geil.
Und wir kommen nach Deutschland dieses Mal wieder zur Eifel-Rallye, was für mich immer geht zwar um nichts, also Ball über die Schnur, aber halt viele geile Autos. Und manchmal im gehobenen Alter ist es gar nicht uncool, wenn keine Uhr mitläuft, wo man wirklich sich ein bisschen auf Spaß fokussieren kann. Eine Kurve vielleicht mal 3 km/h langsamer anfahren oder dafür die ganze Kurve auch quer fahren, was halt vielleicht nicht ganz so schnell ist. Und deswegen kommen wir mit meinem alten S1, den wir da aufgebaut haben, heuer zur Eifel-Rallye nach Deutschland.
Ja, geil, cool.
Ja, also das Winterfahrttraining, das steht auch noch auf unserer To-Do-List ganz weit oben.
Wie gesagt, ich bin von Mitte Dezember bis normalerweise jetzt Anfang März dort. Ihr müsst nur mal vorbeikommen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich will das unbedingt mal machen, weil
ich mir wirklich jeden Winter im Ohr sagt, hör mal, wir müssen jetzt unbedingt mal zum Rhein, wir müssen mal fahren.
Ja, ich bin da.
Ja, weil ich glaube, das ist nochmal so eine ganz andere Art des Fahrens und auch so eine ganz andere Art von Fahrzeugkontrolle, die ich bisher tatsächlich noch nicht so gelernt habe. Mein Papa sagt immer, es ist gut so, dass ich es nicht gelernt habe, weil dadurch fahre ich halt sehr sauber. Also ne, ich bin ja ein sehr sauberer Fahrer.
Ohne Drift, ohne alles.
Ohne Drift, ohne alles.
Genau.
Er sagt immer, naja, wenn du das aber dann weißt, wie man das beherrschen kann, vielleicht nutzt du das dann auch öfter aus. Ne? Und du hast ja selber gerade gesagt, dann ist man halt unter Umständen vielleicht auch nicht so schnell, wie wenn man es ohne macht. Aber trotzdem, ich glaube, es ist nochmal so eine ganz andere Art, ein Auto zu bewegen. Ja. So, ne?
Also ich glaube, es ist die schwierigste Art, ein Auto zu bewegen. Warum? Weil wir halt mit null Haftung, also mit minimalen Reibungswerten an den Haftungsgrenzbereich kommen mit dem Auto. Also im schlimmsten Fall, unter Anführungszeichen, mit 15 km/h kommt das Auto in den Haftungsgrenzbereich. Das haben ja wir, speziell Rundstrecke, Rallye. Wer fährt denn am Haftungsgrenzbereich? Der fährt dann in der WRC, der am Haftungsgrenzbereich fährt. Und wie heißt Löb oder Kalle oder so irgendwas? Aber wir, die normalen Leute, fahren nicht. Und du kannst das auch fast nie ausprobieren, weil wo willst du das denn probieren? Und auf Schnee und Eis ist die Haftung so gering, dass du ein instabiles Auto sofort erreichst und du verstehst, wie das Auto funktioniert. Und ein instabiles Auto verhält sich immer gleich. Es werden nur die Abläufe schneller mit den Reibwerten. Also jetzt auf Schnee und Eis sagt man, hat dann 1/10 Haftung. Das heißt, geht langsam, im Regen ist es dann 1/5, also die Hälfte davon, und im Asphalt ist es dann halt Maximum und Anführungszeichen. Aber wenn du im Schnee verstehst, wie ein Auto instabil reagiert, das hilft dir für das Ganze weiter. Und ich gebe dir recht, Driften und Linie fahren ist nicht immer schneller, aber wie man in der Rallye auch im Rallycross sieht, der richtige Drift ist die schnellste Variante des Ganzen. Das heißt, Driften tun ja wir im Rallycross oder auch in der Rallye nicht, um eine Show zu fahren, sondern wir das Driften benutzen wir die Hinterachse zum Mitlenken. Das heißt, ich entlaste automatisch, ich kann schnell in die Kurve reinfahren, nehme von den Vorderrädern eigentlich die Last weg und durchs Reinrutschen, durch das Übersteuern, lenke ich das Heck ein bisschen raus und kann früher wieder aufs Gas. Also ich gebe die Rechtlinie super schnell, aber der kontrollierte Drift ist noch ein Ticken schneller. Aber das muss man halt erfahren und erleben. Das kann man halt bei uns auf Schnee und Eis. Und ich sag's immer, die bei uns als erstes nach Spike und nach Grip schreien, die können nicht Auto fahren. Die Guten bei uns wollen es rutschiger haben, weil es einfach sofort in den Haftungsgrenzbereich kommt. Und zum Üben ist es perfekt, dass du keine Haftung hast, weil das Auto immer sofort in instabilen Zustand, also in den Grenzbereich. Du bewegst dein Auto bei mir auf Schnee und Eis wahrscheinlich 85% vom Tag im Haftungsgrenzbereich. Das hast du bei keinem anderen Untergrund. Und wir haben ganz, ganz viele Rennfahrer bei uns, Rundstrecke, Rallye, was auch immer, die zu uns kommen zum Üben, weil es einfach das Instabile. Und wenn es ein Porsche Cup-Fahrer im Regen sein Auto mal bei 200 km/h verliert, dann bricht nicht gleich Panik raus, weil er es bei uns schon ganz oft geübt hat und sagt, okay, das wären die Werkzeuge, Gegenlenken, Gas, ja, nein, aber er kann es probieren. Und wenn du das nie hast, dann kann der Kopf nichts damit anfangen. Und wenn du es wie immer im Leben automatisierst, also wenn ich jetzt im Winter speziell auch in der Rallye bei 100 km/h mein Heck verliere, dann steigt der Puls nicht an. Also weil mein Kopf weiß, okay, Gegenlenken und, und. Wenn du die physikalischen Haftungsgrenzen überschritten hast, macht sowieso Bumm. Also ändert nichts dran. Ja. Aber bis dahin, der Kopf kann es automatisieren. Also der Kopf weiß, okay, Auto geht weg, das wäre zu tun. Und wenn du es nie hast, bricht Puls aus. Und wenn es nachdenken muss, was jetzt eine gute Lösung wäre, Gegenlenken nicht. Deswegen ist Schnee und Eis unabhängig vom Spaßfaktor, was ja richtig geil ist. Aber es bringt auch ganz, ganz viel für die Basis. Und wir haben auch ganz viele junge Rennfahrer, so Kinder mehr oder weniger, die es zu uns schicken, weil sie sagen, da können wir uns nichts kaputt machen, da waren es nur 40, 50. Aber verstehen das instabile Auto. Ich hatte heuer zum Beispiel, wenn du mal kennst, müsst ihr mal googeln, ein 7-jähriger Bole fährt Drift-Challenge mit so einem BMW seit 3 Jahren. Und dem haben sie jetzt euer erstmal so ein Rallye, so ein Yaris umgebaut, ein richtiges Rallye-Auto. Und die wollten halt den auch nicht mit 7 Jahren in den Wald schicken und sagt, ja, ob sie mir kommen dürfen. Und da war für mich auch erstaunlich, wie schnell der Kleine, und Anführungszeichen, auf Schnee verstanden hat, mit dem instabilen Auto umzugehen. Also von dem her ist es wirklich die Basis für alles. Also Schnee und Eisfahren ist vom Spaßfaktor hoch angesiedelt, aber ist ganz, ganz sicher auch fürs sichere, schnelle Autofahren die Basis. Also ist, genau, ist wirklich sinnvoll.
Wir sind damals, wo ich angefangen habe im Rallye-Fahren, hatte ich auch einen Unterstützer, sag ich mal, einfach mit dem Volvo Cup. Da sind wir auch nach Schweden gefahren mit dem Volvo. Ja. Und eine Woche lang nur auf dem Eis gefahren. Und da hast du halt wirklich dann das Linksbremsen gemerkt, wie verhält das Auto, was passiert, wenn ich drehst. Und dann, wie du sagst, du hast halt im Grenzbereich den Fokus behalten. Nicht so scheiße, was passiert.
Ja, genau.
Ich habe es immer so erklärt, du siehst dann wirklich, so ein bisschen verrückt hört sich an, aber alles in Zeitlupe. Und du weißt, alles klar,
das ist Zeitlupe. Es ist Zeitlupe. Ein Auto dreht sich in fast Zeitlupe weg. Auf der Rundstrecke mit Slicks macht das so und ist weg. Ja, und bei uns kannst du die Ankündigung. Wir haben ganz oft bei den Trainings, wenn meine Helden wieder mal sind, wo ich am Funk schon sage, festhalten, bremsen, das wird nichts mehr, weil ich schon sehe, wenn dieses Auto die Dynamik aufbaut, das hört hier nicht auf. Und ich weiß, bevor es der Kunde weiß, dass ihn jetzt dreht, weil die Fliehkraft in geraumer Zeit das gleich tut. Ich sage, warum hast du gewusst, dass es mich dreht? Sage, weil diese Pendelbewegung da nicht aufhören kann. Also wenn Energie unterwegs ist, also meistens sehe ich es vor meinen Kunden, dass sie sich drehen. Also von dem her, aber auch nur, weil sie es halt nicht so oft haben. Und wenn du das automatisiert hast, dann denkst nicht drüber nach, sondern weißt, was zu tun ist.
Also von dem her.
Ganz genau. Ja. Und man sieht's ja auch bei den, wo kommen die ganzen schnellen Rallye-Großfahrer und Rallye-Fahrer her? Alle aus Skandinavien. Wenn es die Videos jetzt, Kalle Obernberger ist vielleicht ein Musterbeispiel, wo es ein Video gibt, wo halt mit irgend so, wie sagst, Volvo schon mit 8 Jahren durch den Wald geheizt ist, dann ist er halt mit 15 fix und fertig ausgebildeter Rallye-Fahrer, weil die halt alle da oben wie die Hohlköpfe durch den Wald rauchen auf Schnee und Eis. Also von dem her ist das wirklich, wirklich die Basis für alles.
Also an dieser Stelle, liebe Grüße an meinen Vater. Das Winterfahrtraining, Drifttraining, wer rein nicht steht. Nein, aber mega cool.
Ich bin, wie gesagt, den ganzen Winter hier.
Ja.
Wir nehmen das in Angriff nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Ich habe richtig Lust.
Aber ich glaube, dein Vater kommt nicht mit, weil wenn bei mir logischerweise, wenn dein Vater mitkommt, müssen wir ja am Abend ein Rennen fahren, mit was auch immer. Und auf meiner Heimstrecke waren wir nicht allzu viel schneller als ich. Also von dem her kriegen wir da keinen übergebraten. Nein, Spaß.
Ja, dann noch eine letzte Frage zum Abschluss. Wie sieht das Jahr für dich aus? Beziehungsweise was erhoffst du dir so für deine nächsten Jahre im Motorsport, im Rallycross, im Rallysport, wo auch immer? Hast du noch irgendwelche Ziele, wo du sagst, das möchte ich noch gern umsetzen, oder irgendwelche Projekte, die dir am Herz liegen? Kannst du uns ja vielleicht noch mal kurz...
Prinzipiell bin ich super happy, so wie es gerade ist. Also mit der Rundstrecke, mit dem KTM macht richtig Spaß. Für Rallycross, speziell in Österreich, wünsche ich mir, dass es vielleicht ein bisschen mehr wieder ein gemeinsames gibt, würde ich mal sagen, unter allen Veranstaltern und so weiter, weil ich einfach nur glaube, dass wir nur zusammen stark sein können und hoffe, dass wir vielleicht heuer 1-2 Rennen mit mehreren Titans-Autos einsetzen können oder vielleicht bestenfalls nächstes Jahr wirklich unsere Autos in der Staatsmeisterschaft einsetzen, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass du in der Staatsmeisterschaft oder im Staatsmeisterschaftslauf 5-6 schnelle Autos brauchst, also für die Zuseher. Also die Zuseher brauchen schnelle, laute Autos, weil es einfach mehr, das zieht die Leute an. Und ich glaube, das wünsche ich mir für die Rallye-Groß in Österreich, dass wir da ein bisschen mehr wieder zusammenarbeiten und vielleicht wieder ein bisschen mehr Titans-Autos an den Start bringen, weil es A, geil zum Fahren ist, aber B, einfach für die Zuschauer spektakulär ist. Wenn 5 Supercars am Start sind, macht das einfach wirklich Sinn. Der Rest ist einfach, wenn es so bleibt, wie es ist, bin ich super happy. Also schau, dass ich mein Level ein bisschen halte. Viel schneller werde ich nicht mehr werden. Hoffentlich nicht allzu viel kaputt machen. Wird sich meine Bank freuen. Aber von dem her bin ich super happy, dass ich die geilen Sachen machen kann. Wie gesagt, mit meinem S1, den ich aufgebaut habe, das ja eigentlich ein Riesenherzensprojekt von mir war, also das, so die alte Leidenschaft, aber mit moderner Technik. Ich habe Technik von neuen RS3 eingebaut und somit wird das auch super schnell werden, glaube ich mal. Also von dem her würde ich wirklich mehr mit dem gern fahren, weil es einfach so ein emotionsgeladenes Auto ist, auch für die Zuseher.
Ja, geil. Voll schön.
Auf jeden Fall.
Richtig, richtig schön. Ja, vielleicht klappt es ja auch. Also ich spreche, glaube ich, für uns alle, dass wir uns sehr freuen würden, wenn du vielleicht mal einen Gaststart in der deutschen Rallycross-Meisterschaft machst. Ja. Das wäre mega. Also vielleicht klappt das ja auch irgendwann mal, weil dich da mal mit so einem Auto zu sehen, wäre natürlich auch für die DRX auf jeden Fall ein Highlight.
Bei uns
gibt es ja leider auch nicht so viele Supercars und wie du schon sagst, das sind halt einfach auch Magnete, ne? Also das begeistert die Leute.
Definitiv. Und ich habe das Glück, eins der wenigen Supercars, das einen Beifahrersitz drin hat, weil wir es ja auch für Taxifahrer nutzen. Und wenn schon nicht in der Wertung funktioniert, sich mal mit Max reden, vielleicht können wir wirklich mal ein paar Taxi- oder Showruns machen bei einem deutschen Staatsmeisterschaftslauf, weil Aufwand ist nüchtern betrachtet überschaubar. Also schmeißt man den Hänger ein Auto und wie gesagt, ich habe einen Beifahrersitz drin und könnte man vielleicht ein paar Sachen machen. Also von meiner Seite sehr, sehr gern. Lass uns einfach mal dranbleiben, planen. Ich denke, dass das auch umsetzbar ist.
Machen wir. Geil. Vielen, vielen lieben Dank für das Interview. Ich fand es sehr inspirierend und sehr schön, mal darüber zu quatschen mit dir. Und dann hören wir uns wieder. Wir bleiben an den Projekten dran. Ne?
Ja, definitiv.
Genau. Dann, vielen lieben Dank.
Danke, Reini.
Sehr gerne.
Bis dann.
Viel Spaß euch noch. Schönen Sonntag.
Danke.
Tschüss.
Und das war sie auch schon, die Podcast-Folge mit Reini. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir Reini bei uns im Podcast begrüßen durften und dass er mit seiner ehrlichen und lockeren Art seine Geschichte erzählt hat. Und ich denke, das ist eine Geschichte, von der wir alle noch was lernen können. Und wenn du noch mehr über Reini und sein Winterfahrtraining erfahren möchtest, dann verlinke ich dir die Website unten in den Shownotes. Da kannst du gerne mal vorbeischauen. Das steht auf jeden Fall auch noch auf unserer To-Do-Liste, da mal hinzufahren und uns von Reini ein bisschen coachen zu lassen auf Schnee und Eis. Und wenn du noch mehr über uns und unser Team Knof Motorsport erfahren möchtest, dann besuch uns doch gerne mal auf Social Media. Wir sind auf Facebook, Instagram und TikTok vertreten. Die Links zu den jeweiligen Profilen findest du auch unten in den Shownotes. Denn das Coole ist, wir vermieten auch Rallycross-Autos. Also wenn du nach der Folge auch mal wieder ein bisschen angefixt bist und auch gerne mal hinterm Steuer sitzen würdest und Rallycross einfach mal für dich ausprobieren möchtest, dann melde dich super gerne bei uns. Und noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Podcast-Folge. Es wird auch wieder ein Interview sein, diesmal mit einem Menschen aus dem Rundstreckensport, aber auch sicher ganz spannend. Und ich bin gespannt, was das Podcast-Interview für uns bereithält. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst.